Click and Rush Episode 33. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram und auf Blue Sky.
Ich bin @JoachimHebel auf selbigen Plattformen plus Threads. Da bin ich auch noch unterwegs.
Seid froh, heute müsst ihr uns nicht im Bild ertragen, sondern nur in Ton, weil wir wieder zurückkehren zu unserer alten Arithmetik. Das hat den Grund, dass das letzte Duell zweier Top-3-Teams untereinander am vergangenen Wochenende gespielt worden ist, am Super Sunday. Und es ist ein 0-0 geworden zwischen Manchester City und Arsenal. Wie sind denn deine Gedanken zu diesem Spiel?
Also das war kein Brett, aber es ist trotzdem jetzt einfach, also ehrlich gesagt habe ich es fast so erwartet. Also ich habe gerade jetzt nochmal so ein bisschen überlegt, weil ja die Wahrnehmung draußen jetzt nicht so positiv war, eher gelangweilt. Ich habe auch ein paar Posts gesehen, ein paar Reaktionen gesehen, dass es irgendwie eher so, oh ja, aber es muss halt, also für uns ist es Unterhaltung, ja, absolut, aber für die Trainer ist es halt logischerweise der Weg zur Meisterschaft und es ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg zur Meisterschaft. Deswegen habe ich da eine andere Ansicht als viele in der Öffentlichkeit.
Ja, was ja wahrscheinlich auch irgendwie normal ist, wenn man sich halt überlegt, dass das so ein Finale gewesen wäre, dann erwartet man sich ja immer ganz tolle Dinge, aber wie es halt meistens in Finals ist, und ich glaube wirklich, dass Guardiola da keinen Käse erzählt hat im Vorfeld, wie es halt so ist, in einem Finale sind halt alle ein wenig vorsichtiger. Und ich habe das Spiel, ich musste parallel ja arbeiten, das heißt, ich konnte das Spiel nicht live sehen. Ich habe es mir jetzt im Vorfeld des Podcasts mal auf zweifacher Geschwindigkeit angeschaut, um halt selbst zu erkennen, worum es ging und ob es wirklich so schlecht war oder so langweilig oder so, wie soll man sagen, ereignislos, wahrscheinlich das richtigere Wort, weil dass ein Spiel zwischen den beiden Mannschaften nicht langweilig sein kann, liegt eigentlich fast auf der Hand, aber sagen wir mal, ohne große Ereignisse. Und das finde ich aber eigentlich gar nicht, sondern mir hat das an sich sehr, sehr gut gefallen, wie das Spiel lief in der Dynamik und was halt dann ein paar Dinge dazukommen. Du siehst dann ein paar Sachen, die halt auf beiden Seiten so gut sind, dass dann halt wenig zustande kommt. Aber ich war nicht enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, die einhellige Meinung ist ja oftmals ein 3-3. Also ich habe schon 3-3 Spiele gehabt, die waren absolute Katastrophe. Aber es ging halt 3-3 aus und dann sagen alle, das war ein überragendes Fußballspiel. Und dann gibt es oftmals Spiele, die gehen 0-0 aus, wie jetzt dieses. Und da heißt dann, es war langweilig. Ich glaube, dass in beiden Fällen oftmals Dinge verklärt werden. Ich gehe jetzt mal von der einen Seite ran. Aus Sicht Arsenals zum Beispiel, weil ja Mikel Arteta sehr kritisiert worden ist, er hat den Bus geparkt und bla 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 bla. Ich finde das erstens nicht, das war einfach gut verteidigt. Punkt 1. Punkt 2 ist, du weißt ja, wer der Gegner ist und du weißt, was die mit dir machen können. Das heißt, du bist ja erstmal vorsichtig. Arteta, also wenn ich Arteta gewesen wäre, dann würde ich von hinten her rangehen. Was passiert, wenn wir gewinnen? Okay, cool, Wahnsinn, ist natürlich 3 Punkte, sehr, sehr wichtig. So, wie können wir gewinnen? Wir müssen ein Tor schießen. Okay, wenn wir jetzt aber komplett offensiv rangehen, dann schießt uns City wahrscheinlich irgendwie, dann geben wir City-Räume und die werden die nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die vielleicht sogar eins abgezockter sind als wir, ist da, kann ich mir vorstellen. Deswegen versuchen wir es doch erstmal sachlich, sauber, defensiv und vielleicht kriegen wir irgendwie die Chance. Weil, und das ist ja der Hot-Take, das hab ich ja vor dem Spiel schon gesagt, wenn Arsenal dieses Spiel verloren hätte, wäre es das gewesen. Und zwar nicht, weil es dann punktetechnisch nicht mehr machbar ist, sondern es wäre moralisch einfach der Knick gewesen, den die letztes Jahr hatten, den die in dem Jahr zuvor hatten. Diese Mannschaft wäre dann mental einfach aus der Saison raus gewesen. Jetzt sind sie Zweiter, Liverpool ist Erster. Das war jetzt ein Unentschieden, aber Arsenal dürfte dieses Spiel alleine, das ist egal, welche Punktezahl da jetzt steht, alleine für das Gefühl, alleine für die mentale Verfassung, alleine aber auch für die Außenwirkung. Weil wir alle wissen, was aus Arsenal gemacht worden wäre, wenn die wieder 1-3 verloren hätten, wie letzte Saison. Und das ist ja genau das Ding gewesen. Da hat Arteta offensiv versucht, er hat versucht mitzuspielen und es ist gnadenlos gescheitert. Deswegen reinzugehen und zu sagen, erstmal nicht verlieren, was ja alleine schon schwierig genug ist, und dann, wenn ich mir das anschaue, die besseren Chancen hatte Arsenal. Also Gabriel Jesus hatte ein paar, die am Schluss, wenn Trossard rüberlegt, warum nicht? Also es ist jetzt nicht so, Als würde ich jetzt sagen, Arsenal war chancenlos. Ich finde, es war gut austariert, nicht perfekt. Brauchen wir auch nicht reden. Wäre mit Sicherheit besser gewesen. Aber da ist auch gegangen, sagen wir so. Aber da war auch ein Gegner auf dem Feld, der Fußball spielen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie sagen müssten, oh mein Gott, es war ein Expected Goals Wert, sehe ich gerade, von 0,6 zu 1,02. Also ich finde das jetzt auch nicht so, dass sie jetzt gar nichts zugelassen haben. Sie haben halt 27% Ballbesitz gehabt, deswegen kam es so vor. Aber gegen das Ding ist ja das, hätte Arsenal 72% Ballbesitz gehabt, dann hätten alle wieder gesagt, ja, da haben sie sich verloren in diesen Aktionen und so weiter und so fort. Ich glaube, das war so von Arteta gar nicht so dumm, sich das so auszudenken, weil wie gesagt, Arsenal steht jetzt so da wie vor dem Spiel und eher, wenn wir drauf schauen, City ist jetzt Dritter, die sind 3 Punkte hinter Liverpool, die sind 1 Punkt hinter Arsenal, der Verlierer des Spieltags war Manchester City und das, obwohl sie einen Punkt gegen Arsenal geholt haben. Dementsprechend, wie gesagt, die Mannschaft hat nach wie vor im Kopf, wir können es schaffen, Fans haben nach wie vor das Gefühl, alle im Umfeld haben das Gefühl und die Medien genauso. Dementsprechend finde ich, dass es sehr, sehr wichtig war, sagen wir so, es war essentiell nicht zu verlieren. Wichtig, den Punkt zu holen, okay, aber es war essentiell nicht zu verlieren.
Ich bin mir sogar gar nicht so sicher, ob das der Plan war von Arteta, sich, sagen wir mal, hinten reinzustellen, sondern ich hatte das Gefühl, also nochmal, du hast das wahrscheinlich besser verfolgt als ich, sondern ich habe das jetzt wirklich bloß im absoluten Schnelldurchlauf gehabt, aber was auffällig war, was ich in all den Spielen, die ich diese Saison, es waren ein paar bei Manchester City, so gut wie alle, gesehen habe, es wäre mir nie aufgefallen, dass Kovacic derjenige ist, der nach hinten links rutscht und quasi dann den breiten Außenverteidiger gibt. Ortega hat ja dann den Libero mehr oder weniger gegeben. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer für Arsenal drauf zu pressen. Das heißt, sie entziehen sich so dem Pressing, das ja bei Arsenal eigentlich ganz gut funktioniert hat die ganze Saison über. Und hat ein paar Mal ganz gut funktioniert, dass Saka dann zum Beispiel drauf geht, aber natürlich mit etwas Verzögerung. Und so spielt City dann, weil sie gut sind, weil sie pressingresistent sind, also die Definition von pressingresistent sind, nach vorne und binden dann Arsenal hinten fast fest. Also ich glaube, dass das einfach nur im Muster der Partie so war, dass ich nicht denke, dass Arsenal nichts machen wollte, sondern der Gegner ist einfach verdammt gut. Und das wäre genau mein Punkt sozusagen. Und auf der anderen Seite, und das muss man dann ja aber auch so sehen, auf der anderen Seite hat Arsenal gegen dieses Manchester City, das bis dahin so ziemlich alles richtig gemacht hat, nichts kassiert, weil hinten drin alle einen überragenden Tag hatten. Also alle gesund gewesen, Gabriel da gewesen, der, muss ich echt sagen, nochmal einen Riesenschritt gemacht hat, so gut wie keine Fehler mehr drin hat. Das war ja das allerletzte, was noch gefehlt hat. Der ein richtig starkes Spiel liefert, Saliba sowieso. Und auch der Rest hat es, finde ich, gut gemacht. Und da ist ja dann die wahre Qualität von Gabriel Jesus zu finden. Das Arbeiten nach hinten, so dass das fast aussah, als standen sie mit 6 hinten drin. Und das war ja auch so. Aber das war, glaube ich, nicht bei Design, sondern das musste so kommen. Weil ich schon das Gefühl hatte, dass die ein bisschen davon überrascht waren, sozusagen. Und das ist wiederum das, was bei City so krass ist inzwischen. In den, ich sag jetzt mal, normalen, handelsüblichen Premier League-Spielen, da weißt du inzwischen, wie sie spielen. Da gibt es noch wenig Tweaks, finde ich, inzwischen. Und das funktioniert alles auf einem hohen Niveau durch. In den ganz großen Spielen, gegen die Trainer, die sich was einfallen lassen gegen City, hat Guardiola immer noch die extra Umdrehung, die ist nur nicht mehr in der Aufstellung begriffen, sondern in der Art und Weise, wie sie dann meistens, ist ja bei City ganz oft so, wenn sie den Ball haben, geht es ja eher darum, wie sie aufbauen sozusagen, weil sie halt mehr den Ball haben, als im Gegenpressing zu agieren. Ich habe die Zahl jetzt nicht parat, aber so zwischenzeitlich waren es über 70% Ballbesitz, was ja Wahnsinn ist gegen Arsenal, die nicht so wenig oft mehr Ballbesitz hatten als City in den letzten Spielen, aber halt wenig draus gemacht haben. Das heißt, auch da wieder, Guardiola hat sich was einfallen lassen. Also logischerweise, macht er ja immer. Aber was Besonderes einfallen lassen, was Arsenal auf eine Weise, glaube ich, vom Kopf gestoßen hat. Und das möchte ich als positiv herausstellen, genauso wie Arsenals, das haben wir im Vorschau-Podcast angesprochen, inzwischen elitäre Defensive. Das ist die beste in Europa. Punkt aus. Und das sind die zwei Dinge, die ich eher als positiv mitnehme, anstatt dass ich mich jetzt beklage, dass es halt nicht 6-5 im Elfmeterschießen ausgegangen ist. Ja, geschenkt.
Ja, also wie gesagt, ich sehe es ganz genauso. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so wild, wie alle das gemacht haben. Aber so ist es momentan halt nun mal, du, wie gesagt, also das ist halt einfach dieses, 0-0 wird halt einfach schon mal kritischer gesehen als sonst. Wenn das jetzt 3-3 ausgegangen wäre, ich hatte auch schon, wie gesagt, drei Spiele, die 3-3 ausgegangen sind, die fußballerisch eine absolute Katastrophe waren. Und wenn es 3-3 ausgeht, heißt das ja auch, dass die Mannschaften Fehler gemacht haben, und zwar große Fehler gemacht haben. Deswegen, also ja, wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Wahrnehmung so war. Aber es gab natürlich noch zwei Takes, die mich, beziehungsweise zwei Randaspekte, die mich sehr interessiert haben, nämlich, das würde ich von dir gerne wissen. Roy Keane, ein gewisser Roy Keane, wie alt ist er? Normalerweise müssen wir mal sagen, Roy K. aus sowieso 46 oder wie alt ist er? Wahrscheinlich über 50, gehe ich immer von aus. The levels of his general play is just so poor. He's almost like a League 2 player. Es geht um Erling Haaland. Also ist quasi seine generelles Spiellevel, sagen wir es mal so, ist einfach super schlecht. Fast wie ein Viertligaspieler. Da habe ich die Frage an dich, wie siehst du das? Hat ein gewisser Roy K. recht?
Selbst wenn er recht hätte, wenn ein Fünkchen Wahrheit da dran wäre, nur hat er nun mal die andere Fähigkeit, die ihn dann halt zum absoluten Weltklasse-Stürmer macht, mit Zahlen, die sonst halt niemand aufzulegen versteht. Also das ist, also er hat nicht recht. Punkt eins. Punkt zwei ist, es ist eine total unsinnige Diskussion, weil es ja nun mal nicht im Vakuum zu betrachten ist. Und der dritte Punkt ist, Erling Haaland ist Anfang 20. Ja, wenn er das auch schon könnte, dass er jetzt ein Wahnsinns-Kombinationsspieler wäre, was würden wir denn da machen? Dann können wir den Laden zusperren. Ja, logisch braucht er noch etwas Luft nach oben. Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen, dass jemand mit seinem körperlichen Rahmen an sich noch besser mit dem Rücken zum Tor sein müsste, sicherlich auch noch besser in der Luft sein müsste und so. Da haben wir durchaus Dinge festgestellt, dass er sich verbessert hat. Ich gehe fest davon aus, dass der Rest auch noch mit dazukommt. Und also, ich weiß nicht, du kannst dich wahrscheinlich besser in den Stürmer reinversetzen, aber wofür ist er denn da? Und das macht er doch auf elitärem Niveau. Und dass er jetzt nicht 13 Übersteiger macht, bevor ein Torabschluss kommt, ist halt nicht der Spielertyp, aber das wird er auch nie werden. Also ich finde es wie immer ein wenig polemisch dahergebellt. Also nicht wie komplett immer bei Roy Keane, aber schon zu 90%. Der ist auch ein League-2-Level-Experte.
Also ich finde es ehrlich gesagt total ein Quatsch. Also ernsthaft, von A bis Z finde ich es einfach Quatsch, weil und zwar wirklich von A bis Z, weil ja, ich kann mich noch daran erinnern, letzte Saison, dass wir ihn gelobt haben für genau das, dass er den Ball einfach prallen lässt, dass er entgegenkommt, und meistens spielt er halt in einem Kontakt. Er spielt halt selten, logischerweise geht er ist kein Gabriel Jesus, der entgegenkommt, der rausgeht, der irgendwie Bälle versucht zu holen, dann mitzuspielen, also er ist auch kein Harry Kane-Typ oder so, der Bälle verteilt, ist er nicht. Aber in zwei Kontakten kann ich den schon gebrauchen. Plus, zum Beispiel, ich kann mich noch daran erinnern, Thierry Henry, der zum Beispiel gesagt hat, dass er die Basissachen einfach sehr, sehr gut macht und dass er sich darauf besinnt, was er kann. Also nicht Dinge macht, die er nicht kann. Er weiß, dass er jetzt nicht der beste Verbindungsspieler ist. Warum sollte er also ständig entgegengehen? Warum sollte er ständig irgendwie versuchen, sich dort irgendwie einzubringen? Das wird er nie werden. Plus, es nimmt den Fokus von dem, wo du eben zu sein hast. Und er ist dort einfach nur mal im Strafraum am besten, das wissen wir alle. Wenn der jetzt gestern, das ist ja immer so, es ist ja fairerweise, zugegebenerweise, ist es mal wieder ein großes Spiel, in dem er nicht getroffen hat. Es ist mal wieder ein großes Spiel, in dem er schon zwei, drei Situationen hatte, in denen es theoretisch hätte klappen können, aber es hat nicht geklappt. Okay, ist so. Das ist fairerweise, muss man sagen, ein Punkt, den man haben kann. Dass man sagen kann, okay, in diesen großen Spielen ist er nicht da. Hat seine Gründe, weil Arsenal einfach gestern gut gestanden ist, weil sie tief gestanden sind, weil die Räume nicht so da waren für ihn, wie er das wollte. Dann natürlich, wie du es gesagt hast, noch einer, der zurückgezogen wurde und so. Die Räume sind einfach nicht da. Ja, er hat Spiele gehabt, in denen er auch nicht so performt hat. Ich glaube, gegen Chelsea zum Beispiel, als er wirklich Dinge vergeben hat. Aber da war es also ich habe ehrlich gesagt eher momentan ein Problem mit seinen Abschlüssen. Damit habe ich eher ein Problem, als damit, wie er sich einbindet. Weil das wissen wir ja alle, wie es ist. Nur, dass dann beim 0-0 gegen wir tun uns ja auch schwer. Was ist bei City momentan das Problem? Es ist momentan nicht augenscheinlich. Du kannst nicht sagen, das Problem ist das, 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 das und das, sondern es fehlen überall 2%. Das schlägt sich sofort nieder, das merkt man. Und dann muss so einer wie Roy Keane die AfD-Karte ziehen, sage ich jetzt einfach mal, und die einfache Variante nehmen, nämlich einfach irgendwas zu erklären, was jeder sieht, das ist eine einfache Botschaft. Simple as that. Hätte der getroffen, redet kein Mensch über sein Link-Up-Spiel. Der braucht bloß ein Tor machen und es redet keiner über sein Link-Up-Spiel. Das Link-Up-Spiel war noch nie herausragend, es war auch noch nie seine Stärke und ich glaube, wenn du ihn oder Guardiola fragen würdest, die wissen, dass das nicht das Beste ist, aber ich glaube, die wollen das auch gar nicht, deswegen haben die den ja verpflichtet. Dass er sich da verbessern kann, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Nur ehrlich gesagt, ich habe ihn lieber da vorne drinnen, als dass der irgendwann anfängt, hinten rum zu turnen und Gabriel Jesus macht. Weil auf der anderen Seite haben wir doch einen Spieler, der ständig woanders zu finden ist und dann vorne nicht da ist, wenn man einen Stürmer wie ihn braucht. Und dann regen sich auch alle auf. Also das heißt, ich habe momentan eher ein Problem, in Anführungszeichen, dass Haaland nicht mehr da ist, wo er eben zu sein hat, eigentlich in wichtigen Spielen. Plus, wenn er in wichtigen Spielen da war, hat er sie nicht gemacht. Das war gegen Chelsea zum Beispiel der Fall. Der ist momentan einfach in keiner guten Phase. Aber nicht jetzt unbedingt, was das Spiel betrifft, sondern eher so diese Kaltschnäuzigkeit, diese Leichtigkeit, dieses Selbstvertrauen, einfach reinzugehen. Da fehlt eher was. Es ist wirklich nicht mehr so geölt wie noch letzte Saison. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er jetzt irgendwie, dass das spielerisch nicht läuft bei ihm, sondern der Rest der Mannschaft bedient ihn nicht so, wie er es könnte. Es sind die Großchancen nicht mehr dabei für ihn. Und diese Dreiviertelchancen, da sieht er momentan nicht gut aus. That's it. Jetzt zu diskutieren, dass er wie ein Viertligaspieler ist, ist einfach nur polemisch und super einfach und ist eine super einfache Botschaft, um da draußen einfach vielleicht billigen Applaus zu ernten, A, und irgendwie auch natürlich B, eine billige Erklärung zu liefern, damit alle sagen, ah ja, der hat's verstanden, der analysiert so gut.
Er lässt halt die Tatsache außer Acht, dass die anderen ihren Job gut gemacht haben, weil das hat ja Folgen, dass ein Haaland eine Saison spielt also nicht, dass sie es da nicht auch schon gecheckt hätten in der Vorsaison, klar, die anderen Trainer, aber verstärkt nochmal, weißt du ja, okay, der bringt dieses chaotische Element rein, weil er lang anspielbar ist, weil er zweite Bälle aufnehmen kann, weil du ihn halt aus allen Lagen verteidigen musst, also entwirfst du einen Plan und die beiden, die sind inzwischen wahrscheinlich, ja, das muss ich schon aufpassen oder mal durchzählen, aber wahrscheinlich das beste Innenverteidigerpärchen der Liga in Saliba und Gabriel. Also ganz im Moment, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, sind sie es? Ob sie es insgesamt sind, da müsste ich nochmal stärker drüber nachdenken, je nachdem, wen City aufbietet. Aber wahrscheinlich sind sie es selbst dann formtechnisch im Moment auf jeden Fall. Und auch zwei Typen, die profilweise so gut zueinander passen, dass sie Haaland sich übergeben können und problemlos verteidigen können. Und der Rest kommt ja auch noch dazu, das darf man ja auch nicht aussparen, dass der Rest eben auch sauber zugemacht war. Und das finde ich daran immer ein bisschen schwierig. Und nochmal eben, das muss man ja immer nochmal sagen. Also Haaland ist nicht fertig. Das ist kein fertiges Produkt. Nicht das Denken. Nur weil der in einer Sache halt so beschenkt ist, dass das mit 19 schon so aussah, als könne er nicht mehr besser werden. Das ist der athletische Teil der Veranstaltung, das ist der körperliche Teil sozusagen. Aber das, was noch an Software draufkommt, die ihm Guardiola gerade ja die ganze Zeit reinspielt, der wird nicht sagen, Guardiola, lass gut sein, Erling, du kommst schon zu deiner Chance, alles gut. Sondern der wird dem schon beibringen, wie es zu laufen hat. Und der wird dem auch eine klare Aufgabe geben. Und die wird eben nicht sein, wie du es gesagt hast vorhin. Ja, dann komm halt mal tief und lass dich mal links zwischen die zwei Innenverteidiger fallen, damit wir was ganz Neues haben, weil der schon weiß, worum es geht. Und das nervt mich sowieso immer an der Bewertung bei Erling Haaland ein wenig. Das ist der Fluch der guten Tat. So ist es eben, wenn du halt in einer Saison so komplett unmenschlich scorst oder in dreien in seinem Fall, dann erwarten die Menschen halt von dir, dass du es wirklich auch jeden Tag tust, in jedem Spiel, zu jedem Zeitpunkt und man gönnt ihm gar keine, sag ich mal, normale Phase mehr gegen absolute, ich sag das gerne nochmal, absolute Elite im Moment in Europa. Und das ist nun mal, was es ist. Und dann mit dem League-Two-Vergleich zu kommen, das ist ja auch, glaube ich, nicht ganz so böse gemeint immer von Roy Keane, auch wenn es immer so ausschaut, weil er so leicht knurrt, aber das ist halt so, das ist halt das ist das, was ihm im Moment eingefallen ist, dass er ansonsten auch nicht handelsüblich besser wäre als der Rest, so, was aber logischerweise natürlich auch völliger Käse ist, aber selbst wenn, es ist ja nicht im Vakuum zu betrachten, ist ja Schwachsinn.
Ja, genau so ist es. Uli, jetzt schau bitte mal kurz auf dein WhatsApp. Ich habe dir einen Artikel geschickt. Nämlich, es gibt noch eine kleine Sache, über die wir noch sprechen müssen. Jack Grealish, der wurde zusammengefaltet von Pep Guardiola. Und zwar nach dem Spiel gab es nochmal eine Phase, in der er dort zusammengefaltet worden ist vor 50.000 Leuten, 50.000 Leuten, was nochmal was nochmal für Lautstärke gesorgt hat. Denn Guardiola hat ihn eingewechselt, er hat eine halbe Stunde gespielt, es gab eine Aktion, die er, glaube ich, hatte. Guardiola war von ihm jetzt nicht so angetan insgesamt, hieß es in der Öffentlichkeit. Aber das Ganze dann in der Öffentlichkeit zu tun, also ihn da jetzt irgendwie zu packen, vor versammelter Mannschaft irgendwie hinzustellen und den irgendwie anzumachen, kann man jetzt Fan sein oder nicht, Guardiola, das haben wir schon öfter gesehen, dass er das tut, dass er da einfach auch dann, glaube ich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es so, dass er das absolut wirklich provoziert, oder ist es halt so, dass es ihm einfach komplett egal ist, dass er einfach wirklich, ich muss das jetzt loswerden und dann mache ich das. Was von beiden Dingen glaubst du, dass es gewesen sein könnte?
Beides. Glaube ich, weil Guardiola niemals einfach so die Kontrolle verlieren würde. So impulsiv, glaube ich, kann der gar nicht sein, dass er während des Spiels das total vergisst oder außer Acht lassen würde. Ich glaube durchaus beides. Auf der einen Seite würde ihn ein bisschen was geärgert haben, was ja diese Personalie Jack Grealish, die wälzt er ja schon die ganze Saison von links nach rechts und wieder zurück, weil es einfach nicht so funktioniert. Was auch das ist ja nur Teil der Wahrheit. Jetzt in dem Spiel sieht man schon nochmal wieder, dieser Transfer ist auch nicht so ganz unwichtig, aufgrund des Durchschleppens und so weiter der Bälle. Also, aber natürlich nicht auf dem Niveau der Vorsaison bei Jack Grealish zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, also das ist das eine, glaube ich, dass er aufgrund dieser Personalie durchaus ihn vielleicht auch mal wecken will, weil er hat jetzt alles Mögliche probiert, also er hat den öffentlichen Schutz genommen, er hat öffentlich erklärt, warum es nicht so funktioniert, er hat ihn rausgelassen, er hat ihn gebracht, er hat ihn kurz gebracht, er hat ihn lang gebracht. All das hat nicht funktioniert, also würde er sich gedacht haben, vielleicht funktioniert es ja, wenn ich ihn mal an der Ehre packe, sozusagen, so ein Zocker, wie er es ja nun mal ist, Jack Grealish, mag schon funktionieren. Und auf der anderen Seite würde ich auch behaupten, dass das beides Hand in Hand geht sozusagen. Ich würde nicht tippen, dass das ein total emotionaler Ausbruch war, sondern dass da Teile davon auch durchaus geplant waren. Hat ja auch nicht, also auch Grealish hat ja kein mieses Spiel in dem Sinne geliefert, finde ich zumindest von dem, was ich gesehen habe. Nee.
Ja, sehe ich genauso. Plus man muss ja eine Sache sagen, das ist wirklich absolut Feinfühligkeit, vielleicht bin ich da zu feinfühlig, soll jetzt kein Lob sein, aber vielleicht, machen wir so, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, machen wir es so, ich glaube, das ist die bessere Formulierung. Ich sehe allgemein, dass in den wichtigen Spielen Guardiola jetzt nicht mehr so auf ihn setzt, dass er überhaupt, der ist natürlich öfters auch mal verletzt gewesen, aber selbst wenn er zurück war, war er oft nur auf der Bank. Also ich sehe allgemein, dass Guardiola jetzt momentan, glaube ich, nicht der größte Fan von Jack Grealish ist. Wenn ich jetzt einfach mal eins zurückgehe oder eins weiter weggehe, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die vielleicht einfach auch nicht so hundertprozentig zusammenpassen, weil Grealish ja schon jemand ist, der jetzt auch immer mal wieder aufgefallen ist. Das wurde vielleicht auch unterbewusst, aber er wurde von den Medien schon so hochstilisiert, so im Sinne von der auch mal privat was anderes macht, der jetzt nicht immer hundertprozentig professionell ist. Ich persönlich glaube, Jack Grealish braucht das, um den Fokus dann wieder im Spiel zu finden. Guardiola, glaube ich, ist aber genau das Gegenteilige, der halt eher so ist, so man muss 24 Stunden am Tag komplett da committed sein. Und ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Ansätze. Ich glaube, die beiden Typen, die verstehen sich, aber die würden jetzt nicht zusammen in Urlaub fahren, übertrieben gesagt. Ich glaube auch, dass das Spiel von Grealish, so wie er es momentan durchzieht, jetzt auch nicht so 100% zu Guardiolas Fußball passt. Und das einfach, das ist jetzt wirklich nicht eine große Nummer, eine große Story. Aber dass da jetzt nicht aktuell gerade Herzen rumfliegen, so meine ich, das, glaube ich, ist ja sowieso schon länger zu beobachten gewesen. Also das ist wahrscheinlich eher so ein kleiner Gipfel von, hey, auch da wieder, irgendjemand muss ich mir jetzt packen und war vielleicht mit einer oder anderen Aktion von Grealish nicht zufrieden, war vielleicht sowieso schon mit der Gesamtsituation um Grealish herum nicht so hundertprozentig zufrieden und dann war das so ein kleiner Ausbruch, aber ich sehe da jetzt kein großes Krachpotenzial und ich sehe auch kein großes Frustpotenzial. Es ist einfach so kleine Dinge, die sich wahrscheinlich irgendwann mal zusammengerafft haben, tippe ich.
Ja, also ich glaube anders. Ich glaube, dass Guardiola die Typen sogar sehr, sehr gerne mag in Wahrheit. Nur nicht so vielleicht komplett die Version, die Jack Grealish im Moment ist. Und da gibt's ja Gründe dafür und da gibt's ja auch Gründe, von denen wir nicht unbedingt was wissen. Also zum einen ist das ja natürlich eine wahnsinnig verletzungsdurchseuchte Saison jetzt bei ihm im Speziellen. Zum anderen gab's ja diesen Einbruch da rund um Weihnachten. Das hat ja Guardiola mal auf irgendeiner Pressekonferenz etwas genauer dargelegt. Und das wahrscheinlich, vielleicht hängt es auch zusammen, kann ja auch sein, dass Grealish halt einfach sich nicht mehr so, ja, erfüllt halt nicht so den Flow wie vergangene Saison. Und dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass sie mit Doku jemanden verpflichtet haben, der eine andere Komponente bringt ins Spiel, logischerweise, also bei weitem weniger Kontrolle, sehr viel mehr 1 gegen 1, also eigentlich fast ausschließlich 1 gegen 1, oder 1 gegen 2 oder 3, egal, wenn er auf dem Platz steht. Und das ist aber auf eine Weise effektiv gewesen in einigen Spielen und halt viel, viel auffälliger als das, was Grealish ganz oft gemacht hat, weil auch in der letzten Saison, muss man ja ehrlich sagen, Grealish hat erstens angefangen zu pressen, hat man aber oft nicht gesehen und zweitens hat er ja ganz oft einfach nur Foulspiels gezogen, also Gegner auf sich, damit den Raum aufgemacht und Foulspiels gezogen, aber seltener als Doku zu einem echten Produkt beigetragen. Das, glaube ich, macht's dann auch in der Bewertung so, dass man oft nochmal das Gefühl hat, naja, ein bisschen unsauberer. Und ich glaube, das war ja so die Thematik im Sommer vor allen Dingen, medial, gar nicht der Vorwurf, sondern eher die Frage danach. Also Jack Grealish hatte den Sommer seines Lebens. Ich glaube, das ist verbrieft. Die Bilder dann über die diversen, also er hat ja gleich mehrere Triple Feiern angestimmt und wahrscheinlich auch ausgerichtet. Die sind ja weltweit abzurufen. Da hat man gesehen, der hat sich's gut gehen lassen. Und da gab's halt dann einige, die sagen, na, ist das der Typ Mensch, der dann vielleicht satt ist oder der vielleicht sogar aufhört, einen gesunden Lebensstil zum Beispiel zu haben. Und das, glaube ich, verquickt sich dann auch manchmal in so einer Bewertung bei so einem Spieler, das, glaube ich, nicht ganz zulässig ist. Das ist auch das, was Guardiola gesagt hat, dass dem nicht so ist. Alles, was ich mal rausgehört habe vom Camp Manchester City, ist auch nicht der Fall, sondern im Gegenteil, der ist sogar echt ein ziemlicher Pro. Nur wenn er feiert und das sei ihm dann gegönnt, dann feiert er halt richtig. So, und das ist, glaube ich, das trägt dann zur Gemengelage bei und das ist natürlich auch ein Spieler, der polarisiert, das heißt, hätte der sich jetzt Ruben Dias gepackt und dem so einen wortreichen, lauten Ton dahin geknallt, dann hätte wahrscheinlich jeder gesagt, naja, mein Gott, wollte halt irgendwie vielleicht sogar auch ein Zeichen setzen an die Mannschaft über ihn oder weiß der Teufel, aber da es halt Jack Grealish ist, gehen alle davon aus, ne, der wird sich halt vorher wieder entspannt haben und nicht das getan haben, was Guardiola von ihm wollte. Und Guardiola selbst sagt ja auch, also da muss man jetzt nicht so ganz viel daraus machen, weil sowas passiert halt mal. Und ehrlicherweise, das stimmt, es war halt jetzt, ist nur passiert in einem Spiel, das halt die ganze Welt angeschaut hat. Deswegen, glaube ich, wird es nochmal etwas heißer gegessen, als es dann letztlich im Normalfall gegessen werden würde.
Genau, so ist das. Kann ich nichts hinzufügen, aber wir haben natürlich noch ein nächstes Thema, denn Super Sunday war ja nicht nur ein Spiel, sondern Super Sunday waren zwei Spiele. Liverpool gegen Brighton ist ja auch noch dann gewesen, zuvor Liverpool in Rückstand geraten. Das Thema haben sie ja öfter schon gehabt, also dieses eine Gegentor kassieren sie eigentlich immer und in Rückstand geraten sie auch des Öfteren, aber sie haben es mal wieder gedreht. Das war jetzt aber gar nicht auch da, also ehrlich gesagt, wir haben es ja vorausgesagt, dass Liverpool das Spiel gewinnen wird. Das ist jetzt auch, finde ich, jetzt nicht der ganz große Take. Es geht eher um was anderes und zwar um den Randaspekt drumherum. Jürgen Klopp hat Roberto De Zerbi sehr gelobt. Er hat gemeint, er wird sich das aus der Ferne ansehen, was er macht. Mach so weiter, revolutioniere den Fußball, du wirst ein ganz, ganz großer, bla 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 und so weiter und so fort. Also großes Lob in Richtung De Zerbi. De Zerbi hat ja auch schon mehr oder minder gesagt, dass er momentan jetzt mal nicht so großes Interesse hat zu verlängern bei Brighton, weil dort einfach ja, dass das Projekt sich nicht so entwickelt, wie er sich das möchte, beziehungsweise es sind unterschiedliche Vorstellungen, glaube ich, war der Satz, es kam raus, er hat eine Ausstiegsklausel von 12 bis 13 Millionen Euro und soll angeblich seinen Abgang vorbereiten. Auch da, Hot Seat-Frage an dich, haben wir dort den alten und dann den neuen Trainer von Liverpool in einem Duell gesehen?
Ich sag mal so, es wird alles etwas wahrscheinlicher, ohne dass ich, selbst mit meinen nicht vorhandenen mathematischen Kenntnissen weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gleich bedeutet, dass es auch dann wirklich so passieren wird, weil sich an der Wahrscheinlichkeit ja nichts geändert hat, aber in meiner Wahrnehmung zumindest schon, wenn es einigermaßen sinnvoll war vom Gedankengang her. Also, Xabi Alonso ist vom Markt. Ob sich jetzt Liverpool mit dem beschäftigt hat oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist erstaunlich, dass weder Bayern München noch Barcelona, vielleicht bleibt Xavi da, hört sich ja im Moment danach an, als könnte es da eine Kehrtwende geben, ohne dass ich das genau verfolgt habe, noch hat Liverpool jemanden, noch hat Real Madrid zum Beispiel schon einen Nachfolger, wenn Ancelottis Vertrag dann 25 enden würde, also all die großen Stellen, die frei sind, sind weiter frei, was bedeutet, dass für mich auch, dann es muss ja irgendwie fast ein Wechsel stattfinden, weil wenn es ein freier Trainer wäre, der käme, dann wäre es ja wahrscheinlich fast schon so gut wie klar. Und das bedeutet wiederum, dass De Zerbi wahrscheinlich in der Gunst Liverpools weiter aufrutscht. Ich glaube jetzt mal, lassen wir losgelöst davon, ob er es bei Liverpool macht oder nicht. Ich habe das Gefühl schon seit einiger Zeit, und das hat ja De Zerbi jetzt auch so verbalisiert, wie du es schon mal gerade angedeutet hast, das geht auseinander und das ist auch gut so. Ich glaube, beide hatten viel voneinander, was diese Partnerschaft betraf, haben es vielleicht auch auf eine Weise, aber beide haben auch auf ein Stück genug voneinander. Es war wie so eine ganz heiße, innige Affäre. Das hat ein paar Monate überragend funktioniert und dann kommt der Alltag und da merkst du, boah, vielleicht war es doch nur die Optik, die mich da an dem gereizt hat oder irgendwas anderes halt. Irgendein Trigger aus der Kindheit oder was weiß ich. Und so läuft es jetzt, finde ich, bei denen darauf hinaus, dass sich das verändert. Und jetzt ist halt die Frage, wer will De Zerbi? Also traut Liverpool ihm das zu, dass er dieses Amt von Jürgen Klopp, das ist nicht von irgendjemandem, wo du es übernimmst, oder traut ihm überhaupt Barcelona das zu? Was hätte denn dann De Zerbi vor? Was machen die Bayern? Das weiß man ja, dass der gerne in München war, aber augenscheinlich eher aus Pep Guardiola-Fetischgründen jetzt in De Zerbis Fall. Also das mag ich überhaupt nicht zu beurteilen, wer da was macht. Ich finde erstaunlich, dass es bei Liverpool insbesondere, also bei Bayern rutscht immer mal wieder einer durch, in Barcelona bringen sich Leute ins Gespräch und so. Wenn ich die jetzt nach Liverpool frage und dem kommenden Manager, dann sickert da so gut wie gar nichts durch. Und das finde ich total erstaunlich. Und das könnte entweder bedeuten, dass sie schon längst mit einem irgendwie im Trockenen sind oder mit einigen sprechen, was aber dann eher fast schon wieder ausgeschlossen ist, weil irgendeine Partei würde es ja aus Interessensgründen immer streuen. Oder auf der anderen Seite, dass sie dann irgendwann einmal eine Art Schnellschuss tätigen müssten. Und in dieses, Moment zumindest, in dieses Beuteschema würde für mich De Zerbi dann fallen. Also die Möglichkeiten, dass das passiert, sind gestiegen aus meiner Sicht.
Ja, also ich sehe es genauso, ehrlich gesagt, vor allem, weil wir hatten das Thema ja schon, es sind jetzt dort der Sportdirektor, aber auch der CEO, das sind zwei Engländer, denen ja immer, Engländern wird ja immer nachgesagt, sie fokussieren sich schon ein bisschen auf den englischen Markt und schauen jetzt nicht so in die Tiefe der zweiten deutschen Bundesliga oder wie auch immer, sondern die schauen schon auf die Premier League und ich könnte mir schon vorstellen, dass die sagen, De Zerbi ist ein Kandidat. Also dass Xabi Alonso Nummer 1 gewesen ist, würde ich fast wetten. Ich glaube aber, dass De Zerbi schon auch 2 ist. Plus eine Sache, die man, glaube ich, nicht vernachlässigen darf, dieses Lob von Jürgen Klopp, der ist ja, auf der einen Seite ist der schon großzügig genug, so etwas zu sagen, auf der anderen Seite ist er aber auch klug genug, um A, vielleicht schon zu wissen, worum es geht, ja, also er kann, vielleicht hat er schon mal was gehört oder wie auch immer, das kann ja sein, der ist ja nicht doof, plus ich kann mir auch vorstellen, dass er vielleicht sogar nochmal gefragt wird. Jetzt zwar nicht im Sinne von, willst du teilhaben an diesem Prozess, aber dass sie ihn fragen werden oder gefragt haben, traust du dem das zu? das kann ich mir schon gut vorstellen. Also der ist ja bei Liverpool jetzt auch keiner, der irgendwie geschasst wird oder sowas, sondern er will ja gehen. Jeder liebt ihn in diesem Verein. Dass die den vielleicht nochmal fragen und sich einen letzten Rat von ihm geben lassen. Du bist Trainer, wie siehst du den Typen? Traust du es dem zu? Also da würde ich wetten drauf, dass die Frage mal gekommen ist. Ob Klopp dann sagt, ich will dazu nichts antworten oder ich werde dazu nichts antworten oder ich kann darauf nichts antworten. Das ist ja nochmal eine andere Diskussion. Aber ich glaube schon, dass die den mal gefragt haben werden, zumindest mal probiert haben. Und wenn dann so ein Satz kommt, glaube ich auch, dass der den schon sieht. Plus, wenn man mal überlegt, wo war denn Jürgen Klopp damals, als er gekommen ist? Das war ja eine ähnliche Situation. Er war bei einem verhältnismäßig, also er war jetzt auch bei keinem Weltklasse-Club, sondern er ist bei, vielleicht Dortmund-Fans anrufen bei mir, aber er war ja nicht irgendwie bei einem dieser Top-Vereine, wo du weißt, die sind Serienmeister, so meine ich's, ja. Sondern sie waren halt, er war so den Schritt davor. Und ich glaube, De Zerbi ist das sogar noch ein Schritt dahinter. Das könnte vielleicht das Problem sein, aber er ist so the next big thing. Und ich glaube, dass die ihm schon zutrauen, dass er das theoretisch kann. Es wird eine ganz andere Welt werden, weil er ja, jetzt wird man wieder so mit Stereotypen um sich werfen, Jürgen Klopp, weil er natürlich ein weitaus mehr auf Taktik geprägt ist als über dieses charismatische wie Klopp. Da würde man Klopp jetzt wiederum unterschätzen, was er taktisch drauf hat, brauchen wir nicht reden. Und da würde man jetzt De Zerbi wahrscheinlich unterschätzen, wie der charismatisch sein kann, wenn er mal mit der Mannschaft ist. Aber ihr wisst, was ich meine von der Tendenz her. Es wird eine andere Welt werden, sagen wir so. Und da bin ich dann schon gespannt, ob es am Ende dann passen wird. Aber wenn ich jetzt einfach mal so schaue, wer passt denn besser zu Liverpool? Also ich glaube, wenn du jetzt so einen, also zum Beispiel, ich habe gestern mit Benny Grund nochmal geredet, Nagelsmann hätte irgendwie gepasst, weil du brauchst irgendwie schon, glaube ich, also die mögen schon dieses Underdog-Ding, sie mögen auch dieses etwas roughere, also dieses, so ein absoluter Dressman wie Klopp, wie Guardiola zum Beispiel, würde da jetzt auch nicht hinpassen, sondern du brauchst schon irgendwie auch so dieses Grindige, das brauchst du schon auch, und das, glaube ich, hätte De Zerbi auf jeden Fall, dieses Arbeiter-Ding, dieses Kultige so ein wenig, das würde schon dazu passen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Liverpool-Fans sich mit dem auch identifizieren, die Sprechchöre kann ich schon irgendwie hören, dass die den abfeiern. Deswegen, ich glaube, es wird insgesamt schon passen. Der würde da schon gut aussehen, glaube ich. Es würde anders werden, aber ich würde echt momentan fast darauf tippen, dass es wird, ehrlich gesagt.
Ja, gut möglich. Also mir würde andersrum betrachtet auch immer noch kein anderer einfallen. Ich bleibe, wobei ich nicht denke, dass das, vielleicht ist es auch aus dem Grund nicht sinnvoll. Für mich die perfekte Lösung wäre nach wie vor Thomas Frank. Vielleicht ist das aber dann sogar, hätte den Anstrich einer fast Kopie sozusagen, sodass ich...
Sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Das wäre...
Ich glaube, der ist ihnen zu klein.
Ja, klar, auch das kann man verstehen. Also logisch, man könnte jetzt hergehen und sagen, gut, was hat er denn schon geleistet? Also, gut, er hat jetzt Brentford mit dem gleichen Kader in der Premier League gehalten. Ich glaube, er rettet sie gerade wieder. Also hat zumindest am Wochenende wieder stark danach ausgesehen, dass müsste man sich keine großen Sorgen machen um die. Ich finde diesen Typen überdurchschnittlich emotional intelligent, das glaube ich nach wie vor. Und ich denke, dass der, weil du musst ja den Faktor Umfeld mit einbeziehen in Liverpool immer mitrechnen, das ist De Zerbis größte Schwäche, glaube ich, also er schafft es über seinen Fußball, aber ansonsten glaube ich noch gar nicht, aber ja, du hast schon recht, also alle Kandidaten haben ihre Schwächen, und ich sehe gar nicht mehr so richtig viele insgesamt, sodass es für Ausschlussverfahren vielleicht fast sogar darauf hinauslaufen müsste oder muss. Also ja, nicht ausgeschlossen. Ich wüsste, wenn ich jetzt sage, machen wir mal eine Shortlist mit 5 für Liverpool, nachdem Xabi Alonso weg ist, den ich sowieso nicht genommen hätte, es ist nicht ganz einfach.
Ja, wie gesagt, also De Zerbi, auf jeden Fall, Nagelsmann würde ich auch sagen. Benny hat da noch reingeworfen, Graham Potter, nee, das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube,
überhaupt nicht zu verkaufen.
Können wir ausschließen. Thomas Frank kannst du noch reinnehmen als Außenseiter, wie du es gesagt hast, weil irgendwie, ja, wird schon passen. Ich glaube, der ist ihn aber zu klein. Plus, es gab jetzt schon auch, also die sind schon gut gefallen jetzt auch eine Zeit lang mal. Wird das nicht reinkalkuliert im Sinne von, schwierig. Dann gibt es mit Sicherheit noch irgendjemanden, den wir jetzt nicht auf der Liste haben, wo man sagen kann, wow, aber ich tippe, also ich würde fast wetten, dass sie jetzt auf De Zerbi gehen werden. Das ist dann die Frage, was macht Bayern? Kriegen die den eher? Wie auch immer, das ist dann noch die Frage. Da streiten sich ja gerade zwei Große dann drum. Aber ich glaube das auch, dass es im Endeffekt so drauf rauslaufen kann. Jetzt machen wir einen harten Cut. Vielleicht wird ja beim FC Chelsea auch noch ein Trainerposten frei. Das ist jetzt schon sehr spekuliert, brauchen wir nicht reden, aber Chelsea hat gegen Burnley 2-2 gespielt, nach einer sehr, sehr guten Phase. Die waren vier Spiele ungeschlagen, sind gegen Burnley, gegen den Tabellenvorletzten, die hatten 17 Punkte vor diesem Spieltag, was übrigens, glaube ich, nur 5 Teams davor schlechter hatten nach 30 Spielen. Das ist eigentlich unglaublich, wenn man sich's überlegt, die aber trotzdem noch eine Chance haben, drin zu bleiben. Sind zweimal in Führung gegangen, haben es zweimal verspielt und das Ganze in Überzahl. Jetzt ist das jetzt gar nicht das große Thema. Mal wieder Chelsea sponsert diese Ausgabe. Es geht eher so um das Allgemeine. Also, es gab einen öffentlichen Brief der Fans. Bolis Absetzung wurde gefordert. Die steht wohl auch an, was man hört. Die Fans auch am Wochenende dann mit nicht jugendfreien Gesängen in Richtung Bully. Es wurde sich beschwert über das Essen im Stadion, über die Programmzeitschriften, die das beides jeweils immer schlechter wurde, obwohl das Team immer teurer wurde. Ist auch eine super, super Gegenüberstellung. Da hatten sie mich, da war ich wirklich dabei. Aber es hieß, und jetzt wird es natürlich ernst, schwächste Phase seit den 80er Jahren, was ja schon ein harter Befund ist, weil ich meine, vor Abramovich war das ja eigentlich kein nennenswertes Team. Es gibt keine Vision, Hilflosigkeit, Frustration, eine toxische Stimmung um den Verein und jetzt wird's sehr interessant, wir verkommen zu einer Lachnummer, hieß es. Bölli hat mittlerweile auch schon geantwortet, wir glauben an das Projekt, Pochettino hat unglaubliche Spieler, die müssen wir jetzt nur noch zu einem Team formen, auch gut. Und er sagt, die gute Nachricht an diesem Brief ist ja, die Leute machen sich Sorgen um Chelsea, also sie kümmern sich um Chelsea. Er kann aber die Frustration verstehen, es muss aber so weitergemacht werden. Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du denn das Ganze? Weil wir hatten das Thema schon, aber dass die Fans, das ist ja jetzt eigentlich eher so ein, ich sag jetzt mal ein deutsches Phänomen, dass da wirklich so ein paar Ultras sich zusammenschließen und irgendwie einen öffentlichen Brief verfassen. Das ist jetzt in England, also das ist keine Kritik, ja, ist einfach nur ein Befund. Das ist in England jetzt nicht so häufig der Fall. Crystal Palace hat das getan, haben wir gehabt, diese Saison schon, aber ansonsten gibt es das eher selten in England. Jetzt gab es das eben. Wie siehst du das und vor allem, wie siehst du die Reaktion von ihm?
Naja, also die Sorge ist berechtigt um Chelsea, um den Verein, der einfach nicht mehr der gleiche ist, wie der, den sie gekannt haben, weder unter Abramovich und schon gar nicht das, was es davor war. Das heißt, die Sorge ist berechtigt und deswegen, und dass man mit überhaupt gar nichts zufrieden sein kann, was gerade läuft bei Chelsea, sowohl hinter den Kulissen als auch auf dem Platz, ist, glaube ich, auch klar. Das heißt, ich habe wirklich jegliches Verständnis für jeden einzelnen Anhängenden, für jede einzelne Anhängende an diesem Verein. Das, was Todd Boehly sagt und sagen muss, ist ja logisch, ne? Das ist ja der Grund, warum er überhaupt da ist, dass er nach außen hin das leichte amerikanische Lebensgefühl verkörpert und auch vertont in dem Fall, dass er sagt, ja, das wird schon alles. Es wird nicht alles und es kann gar nicht so weitergehen und der Weg, den sie eingeschlagen haben, der funktioniert ja überhaupt nicht. Wie wir wissen, aus Nachhaltigkeitsregeln und Gründen heraus werden sie ja sowieso noch einiges umzubauen haben und werden diesmal auf der Abgangsseite Harakiri machen, was die Sorge der Fans noch verstärken sollte, weil es de facto welche gibt. Also kurzum, Chelsea ist a mess. Das sagen sie in England so und genau so ist es. Lachnummer würde ich nicht sagen. Also mir ist nicht mehr zum Lachen zumute inzwischen, wenn ich mir überlege, was da alles los ist und was die auch an Talent verschwenden und in dem Fall ja auch an Managern verschwenden. Und jetzt würde halt dann im Zweifel mit Boehly das Bauernopfer gefunden werden. Wir haben ja in diesem Podcast, das wisst ihr ja, nachdem ihr jetzt lange alle zuhört, schon tausendfach gesagt, dass das überhaupt nichts ändern würde, weil das Problem ist Bedard Egbali und dessen Broker-Herangehensweise an einen Fußballverein, ohne irgendeinen Plan davon zu haben, was überhaupt zu tun und zu lassen wäre. Deshalb würde sich nichts ändern, man hätte halt nur ein Bauernopfer gefunden. Also to be continued, das ist mehr oder weniger die Gesamtaussage dahinter. Aber das, also ich finde es eh immer noch erstaunlich, spüren wir ja auch manchmal. Wenn du ein paar Dinge deutlich benennst bei Chelsea, dann kommen immer noch Leute den Verein verteidigend zur Seite. Dass er erstaunt mich viel mehr, dass die nicht schon so entnervt sind, dass die keinen Bock mehr auf den Käse haben. Ist ja eigentlich noch gar nicht so lange, auch das muss man ja ehrlich sagen. Ich bin neulich nochmal die Chronologie durchgegangen, aufgrund der Thomas-Tuchel-Sache ja sozusagen, um sich das überhaupt nochmal vor Augen zu führen. Das Ganze läuft ja noch nicht einmal zwei ganze Spielzeiten, was da abgeht. Es fühlt sich aber so an, weil sie eben alles verändert haben in diesem Verein, als wären es schon 6 Jahre, für mich zumindest. Und was alles an Wahnsinn passiert ist in der ganzen Zeit, das darüber müssten wir zwar eigentlich unser erstes Buch schreiben, weil es wahnsinnig witzig wäre und es würde, glaube ich, auch relativ schnell gehen, das zu füllen, sodass das dann eine vernünftige Dicke hätte, um wirklich ein ernsthaftes Buch draus zu machen. Also mitunter bodenlos und deswegen kann ich alles verstehen.
Bully Confidential, oder wie nennen wir das dann?
Ja, irgendwas, irgendwas
Chelsea, genau, Chelsea Confidential.
Real Life Ted Lasso oder irgendwie so und dann Chelsea Confidential, ja genau. Wäre doch schon ganz gut.
Ja, aber es ist halt super witzig, weil, also du hast ja recht, ich wollte diesen Punkt auch ansprechen, also du kriegst bei keinem Verein so, ich sag mal, ungehaltene Reaktionen wie bei Chelsea, es war am Wochenende jetzt nicht so, weil, und ich glaube, das ist der Punkt, Ich versuche ja eh immer zu sagen, es sind gute Phasen im Spiel, sie haben auch gute Ansätze. Wir, Uli und ich, wir haben letzte Woche mal privat gesprochen, wenn du dir den Kader anschaust, das ist ja Potenzial ohne Ende. Bei FIFA wärst du total glücklich, diese Mannschaft zu haben, bist du total glücklich, diese Mannschaft zu haben. Und du denkst dir einfach nur, wow, die haben alle Potenzial 90 und so. Das stimmt. Aber es passt halt hinten und vorne nicht zusammen. Plus, es sind alles so Zocker, die sind halt alle sich zu ähnlich, zu sehr nur Potenzial und nur Talent und mehr halt nicht. Und es ist ja auch teilweise nicht zu erklären. Du machst gutes Spiel gegen Burnley. Du kriegst einen Strafstoß zugesprochen. Du kriegst dann auch noch der Spieler wird vom Feld geschickt und du bist eigentlich, habe ich mir in dem Moment gedacht, okay, die machen jetzt das Tor, Parma macht den ja dann easy und du denkst ja, okay, Wahnsinn, das ist ja super und die gehen in Führung und die werden das jetzt rüberbringen und dann passiert aber genau das, dass sie 3 Sekunden später gefühlt ein Gegentor kassieren, nach der Pause war es dann, dass sie ein Gegentor kassieren, den kannst du nicht kassieren, also das ist, ich habe echt mir gedacht, ich bin bei FIFA, du spielst das Spiel deines Lebens in Anführungszeichen und aus 40 Metern haut dir einer einen rein, also Kallen, der den Ball ja einfach nur über ein Band zimmert, weil er sich denkt, ah, ist doch egal, dann wenigstens habe ich dann aufs Tor geschossen und der geht rein, das ist ein absolutes Wundertor, das passiert nie wieder, das ist einfach nur, der war so, glaube ich, gefrustet und so, ach, ist doch egal, ich mache jetzt irgendwas, das war überhaupt nicht nachgedacht und das war wahrscheinlich das Beste dran und dann gehen die aber wieder in Führung, durch eine super Kombination Sterling und Palmer und du denkst dir, wow, okay, jetzt haben sie es aber und 3 Minuten später kassierst du wieder das Gegentor und das ist halt das große Problem, dass Chelsea einfach es nicht schafft, jetzt wäre natürlich jetzt viel verlangt, ja, aber das, was City halt hat, Spiele zu töten, maschinell zu Ende zu bringen, den Gegner einfach nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen, koste es, was es wolle, und dann einfach da zu sein, wenn du gebraucht wirst und einfach zuzupacken. Und das kriegt Chelsea nicht hin. Das kriegen sie in 30 Minuten pro Spiel hin, aber mehr nicht. Und dann sieht man ja auch das Talent, das sie haben. Jetzt war Mudrik und so, Mudrik zum Beispiel hat ein ganz ordentliche Phase, eigentlich auch ganz gut gespielt, finde ich. Palmer ist sowieso jemand, das war wieder Parade, das, was du jedes Mal zu mir sagst, wenn wir über den sprechen, der ballert halt einfach immer selbst drauf, war Paradebeispiel, der hätte 2-3 Mal ablegen können, aber es sind bei jedem Spieler einfach nur so Kleinigkeiten, die Verteidiger sind einmal pro Spiel, jeder Einzelne, einmal pro Spiel zu weit weg, oder machen halt einen einfachen Abspielfehler, Gallagher zum Beispiel, der läuft dir ja alles zu, aber ist spielerisch einfach unterlegen, in manchen Punkten, der spielt dann wieder einen Ball, wo du dir denkst, was macht der da, Enzo Fernandes ist halt einfach Enzo Fernandes, der ist manchmal Genie, manchmal Wahnsinn, also jeder Spieler hat so sein Thema, aber es ist jetzt nichts Großes, aber das Problem ist, wenn jeder sein Thema hat, fehlen bei jedem 5% und das siehst du dann halt in Phasen, wenn die halt gut spielen, dann denkst du dir, ha, das kann echt was werden. Und dann haben die wieder Phasen, wo du denkst, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und das ist das große Problem. Plus, und jetzt kommen wir ja zu dem absoluten Oberthema, Maurizio Pochettino. Ich habe zu Benny gestern auch gesagt, das ist für mich kein Elite-Trainer. Das wird er auch nie sein. Aber was er momentan auf Pressekonferenzen abzieht, man muss diesen Mann vor sich selbst schützen. Also, wenn du momentan einfach Spaß haben willst, stell dem ein Mikrofon hin. Was der für einen Scheiß redet, das ist wirklich unglaublich. Er hat wieder sich hingestellt, wir werden Meister werden, vielleicht nicht jetzt, aber in naher Zukunft, wenn auch nicht mit mir, dann vielleicht ohne mich. dieses Team hat auf jeden Fall das Potenzial dazu und es wird weitergearbeitet, dann spielen die dieses Spiel unentschieden, dann stellt er sich wieder hin und sagt, es fehlt einfach noch etwas, aber ich weiß nicht genau was. Das ist aber eigentlich genau deine Aufgabe, das zu benennen. Im Winter hat er noch gesagt, sie sind eine Mannschaft, eine der besten Mannschaften, aber die Spieler müssen zurückkommen, dann sind, wenn die wieder fit sind. Jetzt sind wieder ein paar fit. Jetzt kommt er wieder so. Dann hat er in der Winterpause wieder gesagt, es fehlen ihm einfach Spieler ohne Ende. Wir müssen was verändern. Dann sagt er wieder, diese Mannschaft ist genau so richtig. Das ist eine herausragende Mannschaft. Das ist ein tolles Projekt. Und dann hat er sich auch noch hingestellt, was ja das absolut Wahnsinnigste ist, gesagt, wir sind eigentlich Top 6 in dieser Liga, weil die Statistik gibt das her. Ja, das stimmt. Er ist Top 6 in einer Statistik, nämlich Expected Goals, Diskrepanz, also quasi was du erzielen müsstest und was du kassieren müsstest. Das haben sie den 6 besten Wert, die Differenz dazwischen. Das stimmt. Nur, das sind ja Konjunktivwerte. Also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, also das ist so, selbst wenn alles eintreffen würde, dann müsstest du ja sagen, okay, du hast eine gute Tordifferenz. Aber das heißt ja noch lange, dass du die Spiele gewinnst. Also das ist ja einfach nur, wir hätten so viel Tore schießen müssen, so viel kassieren müssen. Das ist insgesamt einfach bodenlos, was der momentan von sich gibt, weil er auch teilweise dann, wie gesagt, vor Spielen sagt, wir sind auf dem richtigen Weg, das ist super und das wird alles top. Und dann sagt er nach dem Spiel wieder, es fehlt einfach, die Mannschaft hat es einfach nicht. Ich weiß gar nicht, ich muss mal nachschauen, ich hab's irgendwann mal gegenübergestellt, was er alles schon gesagt hat. Da wird einem wirklich schlecht, was der so von sich gibt. Und das ist für mich, dieses Wort Lachnummer ist jetzt übertrieben, aber das ist momentan der Grund, warum Chelsea in den Medien landet, weil sportlich war es echt okay. Die haben jetzt vier Spiele ungeschlagen gewesen. Ich habe das rausgerechnet, ihr müsst nochmal genau nachschauen, ich glaube seit Weihnachten haben nur, ich glaube, 4 Teams mehr geholt als sie. Also die sind echt richtig gut eigentlich so drauf gewesen. Und warum oder wie hat sich das niedergeschlagen? Wir haben über die nicht mehr geredet. Wir haben über die nicht mehr geredet. Das war ja eigentlich wirklich alles in Ordnung. Aber jetzt plötzlich kommt dann einfach wieder durch solche Aussagen, muss ja klar sein, dass im Endeffekt dann sowas passiert. Und das ist dann einfach da. Nur 3 Teams haben seit Weihnachten mehr Punkte geholt. Also vor diesem Spieltag. Also das ist halt super witzig.
Ja, ich glaube, ihm kommt zugute, dass sich alle schon arrangiert haben mit dem Low-Level. Also das muss man schon auch ehrlich sagen, dass es nicht trotzdem härter ausfällt, wie sie manchmal gewisse Dinge verspielen und genauer hinschauen, warum es nicht funktioniert, weil das haben wir schon mehrfach gesagt, nur dabei bleibe ich auch. Pochettino kriegt die Leute nicht in richtige Positionen. Und deshalb sieht ein Conor Gallagher jetzt so aus, als ja, wir verstehen, dass ihr den vielleicht verkaufen wollt. Verstehe ich. Also man hat eh andere Gründe, wissen wir ja, Financial Fair Play und keine auslaufenden Verträge, die es mehr geben darf und so, aber auch ansonsten würde ich sagen, ja gut, nee, ihr habt ihm jetzt eine Saison lang den Stammspielerposten gegeben, funktioniert nicht. Gut, verstehe ich, dann werdet ihn los, so, vielleicht reicht's nicht. Und bei einem anderen Club würde der abgehen, da bin ich mir total sicher. In einer anderen Position würde der abgehen, da bin ich mir ganz sicher. Und das liegt an Pochettino selbst und das andere ist natürlich, das möchte ich ihm einigermaßen zugute halten. Aber wirklich auch nur einigermaßen, weil das manchmal in dem Podcast sein muss, die Gegenpartei ein, um sie einzunehmen. Ich bin nicht der Überzeugung, das sage ich schon mal vorneweg. Aber was ich ihm zugute halten möchte, ist, dass Maurizio Pochettino
jetzt kommt's.
Vedat Iqbali pleasen muss.
I'm very curious now.
Er muss halt etwas sagen, das nach einer amerikanischen Version und Vision klingt. Habe ich das Gefühl. Du musst sagen, am Ende des Tunnels wird es ganz viel Licht geben. Ich weiß es, aber ich bin mir noch nicht sicher. Und wahrscheinlich sitzt irgendwo Vedat Iqbali da und sagt, stimmt, so habe ich ja mal meine Milliarden gemacht. Ja, ja, klar, stimmt. Ich habe noch nicht, die Wahrheit ist ja das, es passiert ja nicht bei genialen Ideen, dass von heute auf morgen einfach das passiert und dann ist es da, sondern ganz oft stolperst du ja so aus Versehen da rein. Und im Fußball ist es nicht aus Versehen, sondern mit Plan stolperst du da rein, dass es eines Tages Klick macht. Nur fehlt mir der. Und allen anderen ja auch. Also sind wir ja nicht exklusiv mit der Meinung, dass das ein bisschen komisch ist. Und bis dahin haben sie schon ganz schön viel Geld ausgegeben, wie wir alle wissen. Und das macht es natürlich dann nochmal deutlich schwieriger. Und das ist dann wiederum das Gemeine, dass er erzählen kann, was er will, Pochettino, wenn Vedat Iqbali nach all dem, wir kennen ihn ja nicht persönlich, aber nach all dem, was uns geschildert worden ist, wird er eines Tages einfach in den Raum kommen, irgendeine Liste von irgendeinem Menschen fordern, den er nicht mit Namen ansprechen kann, wird dann sagen, Was? Okay, raus mit dem. Und ich tippe, dass das im Sommer der Fall sein wird. Also das ist aber wirklich das Einzige, was ich Pochettino zugute halte, dass er versucht, da jemanden zu unterhalten und bei Laune zu halten sozusagen. Aber ändert auch nichts dran. Das
also mich unterhält er auf jeden Fall. Mich unterhält er.
Ja, ich weiß nicht. Also ich mag es inzwischen, ich mag mich inhaltlich nicht mehr damit auseinandersetzen, weil es echt einfach nur Stuss ist. Und das Gefühl, das ich zu Beginn mal hatte, dass der Spaß hat an seinem Job, was ich lange nicht gesehen habe bei dem, das ist wieder weg, also vollständig, und die Pressekonferenzen, in denen er was sagt, in denen er was erklärt, die sind auch weg. Das ist jetzt nur noch so komischer Future Talk halt, und da habe ich keinen Bock drauf.
Ich habe es jetzt gerade noch mal gefunden, also er hat am Anfang mal gesagt, irgendwie so quasi, es wird ein Projekt und es wird dauern und so weiter, und dann sagt er wieder, dann hat er irgendwann mal gesagt, um Weihnachten rum, wir sind ganz weit weg von unseren Zielen, um ehrlich zu sein, wir wollten ganz oben stehen, wir sind Chelsea. Das ist ja allein schon mal Diskrepanz, du erzählst auf der einen Seite, wir müssen Entwicklung und es dauert ein bisschen, und dann sagst du, wir wollten ganz oben stehen. Dann hat er gesagt, so quasi, es ist eben ein Prozess und wir müssen bla bla bla, und dann meinte er wieder, ich hätte niemals gedacht, dass es so schwierig sein würde, Chelsea zu trainieren. Dann sagt er, er hat aber ein paar Pressekonferenzen zuvor noch gesagt, wir wussten, dass es schwierig werden würde. Und dann sagt er aber wieder so eben so quasi, er wusste nicht, dass es so schwierig werden würde. Also es sind einfach immer so, teilweise erinnert er sich, ich weiß nicht, ist es dann einfach Lost in Translation in Anführungszeichen, oder ist es, ich habe keine Ahnung, er tut sich momentan einfach keinen Gefallen, weil es selbst eben so wirkt, als ob. Und das Problem ist halt, wie gesagt, es läuft sportlich jetzt nicht perfekt, aber es war wieder in Ordnung. Wir hatten die Statistiker gerade, sie waren auf dem Weg nach oben, das Mittelfeld ist sehr, sehr engmaschig gewesen, deswegen war es auch nicht einfach, sich da durchzuarbeiten, aber sie hatten es eigentlich ganz gut gemacht. Gegen Burnley in Unterzahl nach zweifacher Führung, zweimaliger Führung, das Spiel nicht zu gewinnen, da kann doch keiner, egal ob Chelsea, egal ob auch selbst Burnley, umgekehrt, da kann keiner zufrieden sein. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend, das ist dann auch noch zu Hause, ja. Also das nach so einer Phase, das ist doch, dann kommt auch noch der Trainer und haut sowas raus. Das ist das große Problem. Es kann momentan einfach keiner zufrieden sein. Und es war ruhig. Und wenn es laut geworden ist, dann selbst um Boli und so ist es ruhig gewesen. Die haben im Winter nichts gemacht. Das heißt, es war ja eh verhältnismäßig ruhig, weil die Ergebnisse gestimmt haben. Wenn jetzt, dann war es halt Pochettino, der plötzlich aus dem Nichts heraus das Wort Meisterschaft in den Mund nimmt. Das ist einfach nicht clever. Nimm dieses, warum selbst der Zweite in der deutschen Bundesliga darf dieses Wort nicht in den Mund nehmen, weil er komplett von jedem einzelnen Medienberater gesagt bekommt, nimm dieses Wort nicht in den Mund. Du wirst daran ersticken. Und wenn du aber auf Rang 10 der Tabelle stehst oder Rang 11 vor diesem Spieltag, dann, jetzt sind sie auch noch wieder Elfter, dann darfst du dieses Wort einfach nicht in den Mund nehmen. Das ist einfach nicht clever, weil es ist ja klar, dass der Journalist vor Ort versteht, was Pochettino damit meint. Nämlich, das Team hat Potenzial und es kann sich entwickeln. Sehe ich auch so. Hat er komplett recht. Es müsste noch der ein oder andere dazu, der ein oder andere weg, aber ich kann verstehen, warum man sagt, grundsätzlich haben wir eine Menge Potenzial gekauft. Okay, verstehe ich. Nur, das ist in weiter Ferne. Es sind Mannschaften, die sind Welten besser, und du bist momentan nicht, du bist zwar noch Big Six in Anführungszeichen, aber du bist schon lange nicht mehr Top Six. Und dann mit solchen Wörtern um sich zu werfen, muss ihm klar sein, dass er das schlucken muss von den Boulevardmedien, die in England ja noch aggressiver sind, die momentan ja sowieso Themen brauchen, weil ansonsten ja jetzt eh nicht so mega viel los ist. Die können jetzt nicht groß spekulieren, es ist keine Transferphase. Bei United ist es jetzt verhältnismäßig auch ruhig momentan. Also es gibt ja bei den Verein ansonsten jetzt nicht so mega viele Probleme. Deswegen ist doch klar, dass die das nehmen und daraus Artikel machen, Pochettino will Meister werden. Und das ist halt das große Problem, dass er es halt wieder geschafft hat, damit Unruhe reinzubringen und Chelsea auf Nummer 1 der Titelseiten zu bringen. Das ist halt das große Problem.
Ja, ist ja sogar durchaus auch nachvollziehbar, das muss man ja auch ehrlich sagen. Ist ja immer noch der große Name, und dafür kommen sie, finde ich, ja eh fast noch glimpflich weg. Also, wenn man mal die Gesamtheit betrachtet, ist ja, glaube ich, es ist gar nicht mehr so lustig, das zu erzählen, wie grenzdebil das zum Teil ist, was da alles passiert. Und wahrscheinlich weiß man auch noch nicht so ganz so viel davon, sodass sie eh noch gut davon kommen für das, was es letztlich unterm Strich ja ist. Aber schön, dass wir sie jetzt mal wieder mit drin hatten, weil ich habe es auch fast schon als gegeben hingenommen inzwischen.
Ja, und nochmal, wie gesagt, also ich sag's in den Spielen auch immer, es hat keiner irgendetwas gegen diesen Verein oder sonst irgendetwas. Es ist einfach nur schade, dass so ein Verein runtergewirtschaftet wird von Leuten, die einfach Geld haben und glauben, sie haben Fußball verstanden. Haben sie nicht. Deswegen gibt es ja einen Grund, warum Leute, wie zum Beispiel bei Jim Ratcliffe bei Manchester United, sieht man sie jetzt gerade, der kauft sich einfach blind irgendwelche Sportdirektoren zusammen und irgendwelche Leute, die irgendwo mal im Fußball gearbeitet haben, weil er eben selbst weiß, der ist mir auch ein bisschen zu laut, Klammer auf, Klammer zu, aber trotzdem, weil er eben weiß, dass er davon keine Ahnung hat und dass er Leute braucht in Positionen, die Ahnung davon haben, weil nur einfach zu sagen, ich kaufe Geld, das ist dasselbe Beispiel, Uli kann sich jetzt, wenn ich ihm 10.000 Euro, 5.000 Euro gebe, dann kann er sich ein Outfit zusammenstellen, er hat aber keine Ahnung von Mode, das kommt einfach Kraut und Rüben zusammen, weil die Hose einfach schrecklich ist, weil das T-Shirt schrecklich ist, weil der Pullover schrecklich ist, weil die Schuhe schrecklich sind. Und es passt, vielleicht sind die alle einzeln okay, aber zusammen sieht er einfach aus wie ein Pimp aus Marbella oder so. Und das ist Ulis Problem.
Ja, das wissen wir alle. Und noch ein paar sozial-persönliche Störungen, das wissen wir.
Das wissen wir. Also dann haben wir deine Probleme auch mal abgearbeitet. Uli will Meister werden. Das ist auf jeden Fall die Botschaft, die dahinter steckt. Zwei Kleinigkeiten noch, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Nur Uli, du darfst doch deinen Take geben zu West Ham gegen Newcastle, weil ich weiß, dass dich das sehr belustigt hat.
Ja gut, ja, als ich halt zur Arbeit erschienen bin, stand es 3-1 für West Ham, dann kam Calvin Phillips und dann stand es am Ende 4-3 für Newcastle. Insofern, ja, hat sich doch gelohnt.
Der wird auf jeden Fall mitfahren zu EM. Der wollte, also ich glaube, es war für ihn besser, keine Spielzeit zu bekommen bei Manchester City, weil dann konnte man wenigstens noch sagen, ja, warum spielt denn der nicht, der Arme, der kann's doch. Jetzt sieht man, er kann's leider momentan nicht. Es ist echt super traurig, weil ihr wisst es wirklich, wir haben den Spieler geliebt, wir haben ihn so oft gelobt, aber er ist momentan ein Schatten seiner selbst. Ich glaube, da ist echt jemand gebrochen worden bei Manchester City. Es ist echt traurig, aber irgendwas ist da, oder er hat sich selbst gebrochen. Wer weiß, aber es ist momentan einfach die Luft raus. Dieser Motor fährt nicht mehr so schnell, wie er mal gefahren ist. Irgendwas Kolbenfresser, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, und dann noch eine Geschichte, Gary O'Neill, gab es Gerüchte, dass er zu Manchester United wechseln könnte. Nachfolger von Erik ten Hag sollte der entlassen werden. Gary O'Neill hat gesagt, als er klein war, war Liverpool, United, das waren immer die großen Vereine, und er fühlt sich geehrt, dass er da genannt wird, aber nein, er will hier bleiben, es macht ihm Spaß bei den Wolverhampton Wanderers. Ich glaube aber, kurze Einschätzung von dir, ein Satz, ich glaube, das war sowieso nur eine mediale Ente, also ich glaube nicht, dass die über den nachgedacht hätten.
Nee, also es gibt ja sogar Kieran McKenna, der noch genannt wird als potenzieller Kandidat. Kann schon sein, dass sie ihn auf einer Liste haben, aber also nicht ernsthaft, das glaube ich einfach nicht.
Ja, genau. Dann sind wir schon durch für diese Woche. Ging schnell, aber wir hatten auch eine Menge Themen abzuarbeiten. Eine Sache natürlich noch, die wir sagen müssen. Uli, du bist heute, also wir nehmen am Dienstag auf, du bist heute noch im Einsatz bei Tottenham gegen West Ham, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau. Ja.
Und ich bin morgen, also Mittwoch im Einsatz bei Arsenal, jetzt weiß ich glaube ich gegen, gar nicht gegen wen, gegen Luton glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Und ich auch noch
genau,
bei,
gegen Luton, ja.
Bei Brentford.
Ich bin mir nicht ganz sicher, weil...
Morgen.
Ja, weil ich habe Arsenal jetzt, glaube ich, dreimal in Folge, wenn mich alles täuscht. Ich habe sie gegen Aston Villa und ich habe sie gegen, wer ist da noch, am Wochenende, ich weiß nicht, Brighton, glaube ich sogar. Also ich habe jetzt dreimal am Stück, deswegen kann man da schon mal durcheinander kommen. Ich habe es gerade nämlich in meinen Plan reingeschrieben. Genau, das war's von dieser Woche schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich glaube, das war eine, also als ich angefangen habe, mir die Themen rauszusuchen, dachte ich mir, oh, das wird saure Gurkenzeit, weil 0-0, das ist echt schlecht für so ein Topspiel oder ist nicht gut für uns, sagen wir mal so, weil wir keine Themen haben. Aber ich glaube, es kamen dann Themen rundherum, die wir zusammen geglaubt haben, die es wirklich in sich hatten. Also mir hat diese Folge sehr viel Spaß gemacht, weil es war eine Menge drin. Ich hoffe euch auch. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Premier League auf Sky, denn nochmal, wenn ihr es noch nicht gehört habt, es ist eine englische Woche in der englischen Liga. Also in diesem Sinne, viel Spaß damit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Cheers!